fertig werden mit dem ersten Thessalonicher Brief. Und darum schlag doch mal auf den ersten Thessalonicher Brief, das Kapitel 5. Gut, wir haben ganz am Anfang im Thessalonicher Brief gesehen, das Thema ist ja sozusagen das Modell. Das betrifft den ersten und den zweiten Thessalonicher Brief, den schauen wir uns dann ab nächster Woche an. Und wir haben gesehen, was die Gemeinde halt ausgemacht hat, was die Gemeinde zum Modell macht. Ja? Da ist da zum einen die Rede von dem Werk des Glaubens. Das heißt, sie haben was bewirkt im Leben und im Glauben. Und das wollen wir auch. Oder? Ist doch so. Dann das zweite ist die Arbeit oder die Bemühung der Liebe. Das heißt, das haben wir uns angeschaut, sie haben sich reingehängt in ihre Beziehung miteinander, untereinander, aber auch in der Beziehung mit Gott. Und das dritte war die Geduld oder das Ausharren in der Hoffnung. Sie haben durchgehalten, sie sind dran geblieben. Also das mal so ganz komprimiert so mal weitergegeben. Und wenn wir diesem Modell nachfolgen, das lesen wir dann auch im ersten Kapitel, dann werden wir zu Vorbildern. Das war auch ein starkes Thema, was wir uns im ersten Brief angeschaut haben. Wir werden zu Vorbildern. Gott möchte, dass wir zu Vorbildern werden. Wir haben im letzten Leitertreffen so einen Begriff rausgearbeitet, der nennt sich Kontrastgesellschaft. Wir wollen nicht einfach in der Gesellschaft mitschwimmen und sagen, guck mal, wir sind genauso wie ihr und so, ja, sondern Kontrastgesellschaft bilden. Und deshalb ist das so kernig, was wir auch in der Bibel und im Wort Gottes haben. Deswegen gibt es manchmal auch so kontroverse Themen, aber wir wollen das ganz bewusst zulassen und ganz bewusst praktizieren, um Salz und Licht zu sein in unserer Gesellschaft. Nicht eine Gegengesellschaft, ja, das beinhaltet dieses Wort nicht, sondern wir möchten zeigen, wie es auch anders geht und wie es auch gut geht. Und das werden wir heute auch uns anschauen. Das Thema heute lautet unser Umgang miteinander oder unser Umgang untereinander. Da habe ich drei U's drin, lässt sich leichter merken vielleicht. Okay. Und dazu lese ich uns den ganzen restlichen Text nochmal vor und um des Zusammenhangs willen lese ich auch die Versen nochmal vor, die Harald vor 2 Wochen hier schon behandelt hat. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstellen im Herrn und euch zurechtweisen und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes willen, haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle und seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösen vergelte, sondern strebt allezeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Freut euch allezeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und den Geist löscht nicht aus, Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Und er selbst, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist der, der euch beruft, so wird er es auch tun. Brüder, betet für uns. Die Gnade grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass der Brief allen Brüdern vorgelesen werde. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Also ihr lest immer von den Brüdern, da sind alle mit eingeschlossen. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt, das hat man damals so formuliert, hat nichts Diskriminierendes. In der neuen Übersetzung steht Geschwister drin und das wissen wir auch, das meinen wir auch damit. Ja? Gut, vor 2 Wochen, wie gesagt, hat Harald bereits über die ersten Verse gesprochen. Und wenn wir abschließen sozusagen diesen Brief mit diesem Thema, unser Umgang miteinander, ist es wichtig, dass wir nochmal ganz kurz wiederholen, nochmal ganz kurz eingehen auf die ersten Verse, die da stehen. Ja, und das möchte ich in ein paar Sätzen auch nochmal sagen. Wir bitten euch aber, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und so weiter. Interessant ist bei diesem Vers, wenn ihr euch diesen Vers anschaut, da oben, ist am Anfang ist die Rede von der Gemeindeleitung oder von den sogenannten Ältesten. Also für Leute, die jetzt ganz neu hier sind, Älteste, das sind nicht die Ältesten in dem Sinn, als Ältester, ja, neulich hat mir jemand zu einem Ältesten von uns gesagt, Mensch, du bist aber anscheinend schon sehr lange in diesem Laden da drin, ja, wenn du schon Ältester bist. Ja. Also so nicht, ja, sondern das ist einfach eine Titelbezeichnung, das sind die, ist die Gemeindeleitung. Und das steht im Zusammenhang mit der letzten Aussage, haltet Frieden untereinander. Da ist mit Sicherheit natürlich auch der Frieden unter den Ältesten gemeint, ja, dass wir uns da nicht zoffen. Wir waren jetzt gerade auf einer Klausur gewesen und hatten eine gute Zeit gehabt, sind also lebend da rausgekommen. Aber da ist eigentlich mit gemeint, Frieden steht im direkten Zusammenhang mit einer guten Gemeindestruktur, mit einer guten Leitung, die in einer Gemeinde da ist. Und hier heißt es zum Beispiel, ja, die Gemeinde oder die Arbeit der Ältesten wird anerkannt. Die geistlichen Leiter sind anerkannt, die Entscheidungen werden unterstützt und die Gemeinde ist mit eingebunden in die Verantwortung, in den Prozess rein. Ja. Gleichzeitig bedeutet das für die Ältesten, und das steht ja auch hier, die Ältesten, die Leute hängen sich rein, die Leiter hängen sich rein in die Gemeinde mit Leidenschaft, mit Hingabe, aber auch in Demut, missbrauchen ihr Amt nicht. Ja. Da gibt es viele Anweisungen auch an die Ältesten, an die Leiter. Darüber hinaus haben wir in der Gemeinde hier einen ganzen Haufen Leiter. Wir haben über 80 Leiter in der Gemeinde. Wahnsinn, oder? Damit sind auch die Vertreter, also wir haben immer zum Beispiel im Hauskreis einen Leiter und einen Co-Leiter. Und jeder trägt da Verantwortung. Und viele von euch sind eingebunden, entweder als Leiter oder ihr seid eingebunden in einem Team oder in einem Hauskreis, wo ihr mit einem Leiter zusammenarbeitet. Und da ist es wichtig, dass Zusammenspiel klappt, dass das praktiziert wird, was wir hier sehen. Und auch das haben wir vor 2 Wochen gehört, ausführlich, brauche ich also nicht mehr darauf einzugehen, dass es verschiedene Arten von Umgang gibt. Hier heißt es, die Unordentlichen zurechtweisen, die Kleinmütigen trösten, die Schwachen annehmen und langmütig oder geduldig sein gegen alle. So funktioniert Gemeinde, dass das praktiziert wird. Aber das hat natürlich unweigerlich auch mit Spannungen zu tun. Gerade wenn wir diesen Punkt rausnehmen, hier zurechtweisen, da geht es um Korrektur, da geht es um Wegweisung. Und da kann es sein, dass einem sehr schnell auch falsche Motive vorgeworfen werden. Warum sagt er mir das jetzt? Und ich glaube übrigens, am Anfang, als ich den Text mir vorgenommen habe, darüber zu lehren, habe ich gedacht, oh wei, ich glaube, wir werden im ganzen kommenden Jahr noch im 1. Thessalonicher drin bleiben, weil eigentlich könnte man über jeden Imperativ, der da steht, eine eigene Predigt halten. Aber ich habe plötzlich so ein Muster darin entdeckt, habe echt viel darüber gebetet, ein Muster entdeckt, wie eins aufs andere aufbaut. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel im Vers 15 ist die Frage nach dem Motiv. Ja, ich habe eben gesagt, wenn wir in einer Leitungsstruktur leben und sind und in eine Gemeinde eingebunden sind, da reden Leute in mein Leben hinein. Und da ist immer die Frage nach dem Motiv, warum macht er das? Will er mir irgendwas Böses? Und deshalb steht jetzt im Vers 15, seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt allezeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Das schreibt Paulus natürlich auch als Aufforderung, auch an die Leiter, auch an die Leute, die in das Leben reinreden von anderen. Prüft euer Motiv. Und ich kann euch ehrlich sagen, das ist uns echt ein gewaltiges Anliegen, auch als Leiter, diesen zweiten Teil zu tun, ja, nach dem guten Streben, gegeneinander, gegen alles. Gegen alles. Heißt später auch, wir sollen das outen, das prüfen. Ich könnte euch jetzt 5 aktuelle Fälle nennen innerhalb der Gemeinde, wo wir das sehen, wo wir in einem Spannungsfeld drin stehen, wo einem manchmal auch ein bisschen die bösen Motive nachgesagt werden. Warum macht der das oder warum machen die das oder warum redet jetzt der in mein Leben rein? Ich habe in der letzten Woche oder letzten Wochen so E-Mail-Verkehr gehabt und so weiter, ja, wo es auch innerhalb der Gemeinde teilweise Dinge sind, die laufen, wo es heißt, Mensch, hey, der hat einfach mir gesagt, das ist falsch und das ist nicht gut und so weiter. Das ist doch so gesetzlich. Und sehr schnell wird dann so die Parallele gezogen, die Chapel ist gesetzlich oder so irgendwas. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und ich glaube, wir haben ja ein Stück weit praktiziert eher das, was wir jahrelang hier gelehrt haben. Ja? Ich habe jahrelang immer wieder gesagt, Leute, es ist wichtig, dass wir Interesse aneinander haben und Liebe aneinander. Das zeigt nicht, ich bin okay, du bist okay. Das erleben wir in unserer Gesellschaft. Das erlebst du jeden Tag, weil man sich ja eigentlich gar nicht traut, dem anderen ins Leben reinzureden, oder? So erlebe ich das auf jeden Fall und so erlebst du das wahrscheinlich auch. Nämlich, wenn dir jemand ins Leben reinredet, dann ist meistens schon Zoff da. In der Gemeinde ist es anders. In der Gemeinde werden wir schier aufgefordert, uns gegenseitig ins Leben reinzureden, zu korrigieren, natürlich die Motive zu prüfen. In Vers 15, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte. Aber es ist wichtig, dass wir das tun. Und gerade am Freitag hatte ich ein ganz, ganz tolles Gespräch gehabt, wo dieser Vers 15 wirksam wurde. Da schienen böse Motive im Spiel zu sein, auch ein Stück weit durch E-Mail-Verkehr. Oh, das ist teilweise so gefährlich. Es ist ja ein Segen, dass wir E-Mail haben, aber durch Mails kann so viel Müll rüberkommen. Nimm den Hörer in die Hand, ja? Such das Gespräch. Und wir hatten ein Gespräch gehabt, das war so super gewesen. Das war so gut, obwohl dieser Aspekt der Korrektur mit da drin war. Aber es war ein Gespräch, wo man gemerkt hat, da passiert richtig was. Da ist Liebe da, da ist Veränderung da, da werden auch Missverständnisse behoben und so weiter. Und das ist richtig, richtig gut gewesen. Das hat sich so zum Segen entwickelt. Und wie gesagt, hier haben wir schon einen Punkt der Kontrastgesellschaft. Unser Umgang miteinander oder unser Umgang untereinander, das unterscheidet uns von dem normalen Leben. Unser Umgang unterscheidet uns, dass diese Dinge, die wir hier lesen, die ihr hier an der Wand gebeamt habt, dass diese Dinge möglich sind in einer Gemeinde. Und das ist so, so wichtig. Obwohl auch ich bin auch ein Mensch, obwohl ich Pastor bin, ja, obwohl ich eigentlich denke, habe ich eigentlich gar keine Lust zu, da irgendwas zu sagen. Von meiner Natur aus, ey, ich habe euch alle so lieb, ja, und ich möchte eigentlich gar nicht jemand ins Leben reinreden. Da habe ich gar keine Lust zu. Das entspricht meiner Natur, ja, dieses, ich bin okay, du bist okay, komm, lass uns doch alle zusammen einfach glücklich sein und fertig. Aber ich weiß, das ist meine Aufgabe als Pastor. Ich weiß, es ist meine Aufgabe. Und wisst ihr was? Und das ist letztendlich das Motiv der Liebe. Also ich sage, Gott hat mich hier reingestellt und ich sehe, da läuft irgendwas, zum Beispiel bei diesem Aspekt der Korrektur. Und es ist meine Aufgabe, da reinzureden. Es ist meine Aufgabe, da was zu sagen. Und das geht vielen Leitern hier auch so. Und darum ist es wichtig, dass wir das praktizieren, dass wir das tun. Ja? Und das heißt, oder schaut euch mal diesen nächsten Aspekt an. Unser Umgang untereinander hängt ab von seinem Umgang mit uns. Genau. Ich habe gerade meinen Faden verloren. Passiert auch ab und zu. Öfters. Die Frage, die sich stellt, ist, die könnte man sich jetzt stellen von außen. Wie ist das möglich? Wie schafft ihr das? Weil es ist ja ein Stück weit auch so ein Schutz, dass wir das nicht machen. Das ist ja eigentlich eine absolute No-Go-Zone, No-Go-Bereich, dass ich dem anderen ins Leben reinrede. Weil ich möchte ja das Verhältnis behalten, wie es ist. Ja? Ich möchte ja, dass es einigermaßen harmonisch bleibt. Gerade auch, wenn ich merke, wenn ich jetzt was sage, das löst Spannungen aus. Und die Frage ist, wenn man jetzt von außen reinkommt, ja, wie macht ihr das denn? Wie vermeidet ihr das denn, dass es da Krach gibt und Zoff und Hass und Streit und so weiter? Und ganz ehrlich, es ist richtig tough, sagen die Amerikaner. Schwierig. Es ist nicht einfach. Aber Und jetzt kommt's. Dieser Punkt, unser Umgang untereinander hängt ab von seinem Umgang mit uns. Wir sind ja kein Spätzle-Schaber-Club oder so irgendwas. Versteht ihr? Wo Leute zusammenkommen mit den gleichen Interessen, wo sie alles andere hinten anstellen und jetzt dreht sich alles um die Spätzle oder VfB-Trauer-Fanclub. Ja? Da hat man einen gemeinsamen Feind und eine gemeinsame Trauer, ja? Und zittert schon der zweiten Liga entgegen. Wenn man dann zu Erzgebirge Aue reisen muss und so, ja. Versteht ihr? Da hat man was Gemeinsames. Aber in einer Gemeinde ist es anders. Und in einer Gemeinde wird das sozusagen schon gefordert von Gott, dass wir offen sind, dass wir authentisch sind, dass wir diese Dinge tun. Warum denn? Will Gott, dass wir uns zerfleischen? Gibt es nicht genug Probleme? Und wenn du wirklich dich umschaust in die Welt der Kirchen und Gemeinden, dann erlebst du auch Spannung, dann erlebst du auch alles Mögliche an Streit und an Spaltungen und so weiter. Nein, der Punkt ist der, weil unser Umgang untereinander von seinem Umgang mit uns zusammenhängt. Und da möchte ich euch mal einen Vers zeigen, der steht im 1. Johannes 1, Vers 7. Da steht: Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Das heißt, wir können im Gegensatz zu dem normalen anderen Leben, was man so lebt, ja, wir können im Licht wandeln, das heißt, wir können offen, wir können transparent und wir können authentisch sein im Umgang untereinander, auch auf die Gefahr hin, dass wir uns vielleicht mal verletzen, dass einer dem anderen aufs Füßchen treten, dass Missverständnisse entstehen, dass solche Dinge passieren. Warum? Weil, und das steht hier, wir können im Licht wandeln, wie er im Licht ist, und können so, ich interpretiere das mal so, und können so Gemeinschaft miteinander haben, weil das Blut Jesus, seines Sohnes, uns reinigt von jeder Sünde. Das ist nämlich der Punkt. Wir sind uns alle miteinander hier bewusst. Pastor, Älteste, Diakone, Leiter, Gemeindeglied, Besucher, wir sind uns alle miteinander bewusst, wir sind erlösungsbedürftig. Versteht ihr? Ich weiß das auch. Ich bin nicht besser als denjenigen, den ich jetzt vielleicht korrigiere. Und da ist nämlich das Motiv gefragt. Wenn ich das tue, weil ich mich besser fühle, dann bin ich ein Pharisäer, dann bin ich ein Heuchler. Dann gilt für mich die Devise: Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge und siehst nicht den Balken in deinem eigenen? Das ist Heuchelei. Das hat Jesus ganz oft angeprangert. Ganz häufig. Aber wenn ich das aus der Erlösungsperspektive heraus sehe, das heißt, ich weiß ja, er hat mich erlöst und ich bin erlösungsbedürftig. Paulus sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Dann weiß ich, dass ich das ja selbst brauche. Und aus dieser Erlösungsperspektive heraus gehe ich auf den Nächsten zu, das heißt auch in Demut. Aber der andere weiß genauso, meine Identität, und da kommen wir zu dem Identitätsding, meine Identität hängt nicht davon ab, dass mir jetzt jemand ins Leben reinredet und mein ganzes Gebäude kaputt macht, sondern meine Identität ist begründet in Jesus Christus. Dass er sein Blut für mich vergossen hat. Ja? Jesus ist gekommen in diese Welt, hat meine Schuld auf mich genommen, hat mich befreit von all diesem Zeugs. Ja? Wir haben ja viel so mit Vergangenheit zu tun, mit Herkunftsfamilie und all diesen Dingen. Und da ist Jesus dran. Das ist Gottes Wunsch, dass wir verändert werden. Nicht, dass wir uns bekehren und igeln uns ab, genauso wie wir das vorher gemacht haben. Jetzt bin ich zwar bekehrt, jetzt bin ich halt gläubig, jetzt habe ich halt den Stempel Christ, aber lebe genauso weiter. Nein, Gott möchte, dass wir heilige Gefäße werden und er erwartet das sozusagen von uns, dass er was Neues in uns geschaffen hat, das Alte ist vergangen, heißt es im Korinther, Neues ist geworden. Das heißt, er ist jetzt in unserem Leben drin, wir haben einen festen Stand, er lebt in uns, Christus in uns. Und jetzt sagt er so, und jetzt lass uns mal an deine Persönlichkeit rangehen. Jetzt lass uns mal hier was machen, was bearbeiten. Das ist Gottes Weg mit unserem Leben. Und deshalb haben wir solche Verse, die wir eben hier haben. Nicht, weil Gott uns kaputt machen will, sondern weil er möchte, dass wir das, was er jetzt in uns hineingelegt hat, dass es Auswirkungen hat auf unser, auf unseren Körper, auf unsere Seele, auf unser ganzes Leben. Das ist Gottes Wunsch mit unserem Leben. Hier im Zentrum steht hier das Blut Jesu. Das Blut Jesu. Und das Ganze fußt auf einer, auf dem Allerwichtigsten, nämlich auf Gottes Ja zu mir, auf Gottes Ja zu dir. Und je mehr wir das begreifen, umso mehr können wir sagen, jawohl, Gott, und jetzt möchte ich Veränderung haben, weil ich sehe es ja selbst nicht. Jetzt möchte ich, dass du in mein Leben reinredest, dass du mir hilfst, dass du mich voranbringst. Und wie macht Gott das? Nun, er macht es durch sein Wort, er macht es durch einzelne Geschwister. Er kann mir auch direkte Eindrücke geben. Aber oft bin ich da so gebunden in meinem eigenen Ding drin. Ihr merkt das doch alle, oder? Auch in der Ehe, das ist ja auch so eine richtige, wie soll man sagen, Folterkammer hätte ich jetzt fast gesagt. Aber das ist ja, vergiss es, ja. Aber das ist so ein Arbeitsgebiet. Mir fällt gerade kein richtiges Wort ein. Was meinst du? Fitnessstudio, ah, das hört sich besser an. Auch wenn Fitnessstudio auch manchmal zu einer Folterkammer werden kann. Ja. Ein Fitnessstudio, da kann man trainieren. Und ihr merkt das doch alle. Was meint ihr, warum so viele Ehen geschieden werden? Und wisst ihr, was mich traurig macht? Dass die Statistik bei Christen fast genauso ist wie in der sogenannten Welt. Und das soll nicht sein. Weil ein Christ eigentlich seine Identität in Jesus hat. So, und da in der Ehe passiert es ja. Sobald mal die rosa Wölkchen weggezogen sind, da sagt dein Partner dir, was er schon immer sagen wollte und wirklich von dir denkt. Ja? Und dann, wie kannst du mich nur so verletzen? Ja? Da passieren diese Dinge. Und ich kann nicht einfach rauslaufen und weglaufen. Mist, das war eine falsche Entscheidung. Und ich merke, ich gehe in die nächste Ehe rein und das war auch wieder die falsche Entscheidung. Weil da kommen nicht zwei Menschen zusammen mit Fehlern. Und das hat Gott genau so gewollt. Da kann man nicht weglaufen. In der Gemeinde schon. Da wechsle ich halt einen Hauskreis und unter Umständen wechsle ich die Gemeinde. Aber Gott möchte das, dass wir das lernen, dass wir wachsen, dass wir heil werden, dass wir reifen. Das ist Gottes Wunsch mit unserem Leben. Deshalb, unser Umgang untereinander hängt ab von seinem Umgang mit uns. Ich weiß, wie er mit mir umgeht. Ich weiß, dass er mich erlöst hat. Ich weiß, dass er mich angenommen hat. Ich weiß, dass er ein Ja für mich hat. Und wenn jetzt was auf mich zukommt und ich habe den Eindruck, der andere hat kein Ja für mich, sondern ein Nein und ich will die Schutzmauern hochfahren, da darf ich erstmal wissen, und das möchte Gott, dass ich meine Identität in Christus so stark ist, dass ich weiß, er hat ein Ja für mich und jetzt höre ich mir das einfach mal an, was da auf mich zukommt. Was da an Wahrheit drin ist. Und somit kann man das auch drehen. Unser Umgang untereinander hängt ab von unserem Umgang mit ihm. Also, Gottes Ja für mein Leben. Er hat mich erlöst. Er hat mir vergeben. Er hilft mir. Und jetzt heißt es hier im nächsten Vers, Vers 16, freut euch alle Zeit. Das ist ein richtiger Hammervers, oder? Wie soll das möglich sein? Ich meine, ich kann mich freuen, jetzt ihr VfB-Fans, ja? Nach so einem miesen Spiel, nach dem 15. in Folge, freut euch alle Zeit. Es ist wirklich, das ist für einen VfB-Fan ist das schwierig, auch wenn du das jetzt nicht nachvollziehen kannst, das ist so. Aber wie ist das für uns, wenn wir jetzt in schwierigen Situationen, wir stehen gerade in einer Spannung drin, vielleicht in einer zwischenmenschlichen Spannung und es heißt dort, freut euch alle Zeit. Das ist provokativ und dieser Satz steht genau in diesem Zusammenhang drin mit dieser Thematik. Das bedeutet, okay, und jetzt habe ich gerade ich fühle das so, ich habe gerade dermaßen einen abgekriegt. Vielleicht auch von einem lieben Bruder. Und jetzt heißt es, freut euch alle Zeit. Wie ist das möglich? Nun, es ist schwer, aber es ist möglich. Sarah hat letzte Woche so ein interessantes Bild gehabt. Und zwar ist ja jetzt so die Zeit, wo die Äcker urbar gemacht werden und bearbeitet werden. Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt, ja, und setzt seine Wiesen und Felder in Stand. Nicht in Brand. Und hat sie gesagt, ich habe plötzlich dieses Bild gehabt, da kommt der Bauer mit dieser schweren Landmaschine, mit diesem schweren Traktor auf dieses harmlose Feld und greift da mit seinem Pflug und diesen, die haben ja manchmal so richtige Klauen in den Boden. Und reißt diesen Boden auf, ja. Und hin und her und hin und her. Und die Raben, die warten schon, um den Boden dann zu attackieren und die Würmchen daraus zu fischen und alles, ja. Das ist eigentlich eine brutale Geschichte. Warum lässt der Bauer nicht einfach diesen Acker da in Ruhe? Es gibt bestimmt irgendwelche ökobewussten Menschen, die sagen, lass den Acker einfach, wie er ist. Aber da ist eine Absicht dahinter. Der Bauer möchte Frucht sehen. Der Bauer möchte den Acker urbar machen. Der Bauer möchte was mit diesem Acker anfangen. Da wird was ausgesät, weil er erwartet, dass in einem halben Jahr dann eine Ernte kommt. Und es ist gut für den Boden. Und da habe ich so gedacht, Mensch, dieses Bild ist so klasse, auch im übertragenen Sinn für uns. Weil sobald da was auf mich zukommt, das tut mir weh. Das tut mir weh. Und das gehört mit dazu. Das hat mit Schmerzen zu tun. Das ist wie ein Eingriff, um irgendwas zu entfernen. Mir wurde vorgestern eine Zyste oder irgendwas was Komisches da entfernt da oben. Und da gucken jetzt lauter Fäden raus. Also wundert euch nicht. Das ist nicht die Auswirkung von unserer Klausur, ja, dass wir uns da geschlagen haben. Ja, aber das Ding musste raus. Da musste richtig geschnippelt werden dran. Und es ist gut. Ich habe mich dem freiwillig unterzogen. Und genauso ist das auch in unserem Leben, genauso ist das in unserer Gemeinde. Und wisst ihr was, wenn hier steht, freut euch alle Zeit, dann heißt das, freu dich darin, auch wenn solche Dinge auf dich zukommen. Und versuche, sag wirklich Gott, was ist in dieser Sache drin? Ich möchte das jetzt mal zu dir hinbringen und darum heißt es auch, betet unablässig. Es funktioniert nur, wenn wir diese Dinge, wo es gerade am Kämpfen ist in meinem Leben, wenn ich diese Dinge mit Jesus bespreche. Das kannst du nicht alleine und ich kann es auch nicht alleine. Und deshalb heißt es, betet unablässig, das heißt, genauso wie es heißt, freut euch alle Zeit. Ja, ich bin in diesem Ding drin, wie soll ich mich jetzt freuen? Und du bringst das zu Jesus und du bist im Gespräch mit Jesus und du suchst die Stille, suchst das Gebet und sagst, Gott, ich kann das nicht einordnen. Zeig mir, was du mir hier drin zu sagen hast. Und Gott wird das machen. Und dann kommt der nächste Imperativ. Oh, Imperative lieben wir eigentlich gar nicht. Aber das ist so wichtig, weil da ist ein System drin. Sagt in allem Dank. Gott sagt, alle Dinge dienen denen zum Guten, die nach meinem Vorsatz berufen sind. Das ist Gottes Absicht. Es gibt nichts. Ja, das ist tatsächlich so. Für dich als Mensch, der seine Identität in Jesus hat, es gibt nichts, was dich umhauen kann. Und wenn es böse Absichten sind, wo Leute dir einen reindrücken wollen, letztendlich siehst du dieses Konzept, du darfst dich freuen in Jesus, indem du ihm das bringst. Du legst ihm das hin und sagst, Gott, ich kann es nicht verstehen, aber du hast irgendeine Absicht da drin. Irgendwie wird mir diese ganze Geschichte zum Guten dienen. Und Leute, die schwierigsten Zeiten, die ich gehabt habe, die größten Auseinandersetzungen, auch in unserer Ehe, wo wir echt zu kämpfen gehabt haben, haben letztendlich wahnsinnig zum Positiven mitgewirkt. Aber es hat nur funktioniert, weil Sarah und ich unabhängig, ja, das ist dann schwierig, wenn man dann gerade am Zoffen ist und sagt, komm, jetzt lasst uns mal beten. Ja, das geht nicht. Das habe ich auch schon mal versucht. Der Schuss ging dann leicht nach hinten los. Ja, das hatte so ein bisschen diesen heuchlerischen Charakter. Nein, du gehst dann in die Stille und sagst, Gott, was ist das hier? Und dann nimmst du setzt du diese Schablone an, die du hier siehst, und es funktioniert. Und du merkst, wie Gott in diesem Prozess, er hat was vor. Da ist was Neues drin. Gott macht daraus was. Unser Umgang untereinander hängt ab von unserem Umgang mit ihm. Wir brauchen ihn dazu. Not lehrt beten, heißt es. Das stimmt, absolut. Das hilft uns, in die Gegenwart Gottes vorzudringen. Und wisst ihr was? Das ist genau die Summe, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das ist Gottes Wille. Das ist Gottes Wille, das möchte Gott von uns. Das macht aus dir einen Menschen, und das ist Gottes Wunsch, der nicht kaputt gemacht wird, sondern der standhalten kann. Die Gemeinde ist ein Arbeitsfeld. Die Gemeinde ist dieser Acker, wo wir das lernen. Die Gemeinde ist die geschützte Atmosphäre, wo wir das erleben können. Um dann im Alltag das zu leben. Dass du nicht an die Decke gehen musst, wenn dein Chef dich wieder zur Minna macht. Sondern du hast da schon was kapiert, du hast da schon was gelernt. Oder genauso dein Umgang mit den Untergebenen. Dass die nicht sagen, ja, und das will ein Frommer sein. Sondern sie spüren was ab. Da ist jemand, der hat Reife gelernt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt innerhalb der Gemeinde. Dass wir reifen. Dass wir reifen. Dass wir aneinander reifen. Dass wir voneinander lernen. Dass wir dann den Menschen, die um uns rum sind, richtig begegnen können. Und schaut auch wieder im 1. Johannes 1, Vers 3 steht, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus, und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen wird. Das hängt so stark zusammen. Wir brauchen das. Deswegen reden wir bei Gemeinschaft nicht einfach von Gemeinschaft als einem sozialen Tun, sondern Gemeinschaft ist Gemeinschaft mit Jesus. Deswegen feiern wir gleich auch nochmal das Abendmahl. Warum hat Jesus das eingesetzt? Jesus möchte, dass wir das gemeinsam tun. Dass wir gemeinsam, eigentlich müssten wir gemeinsam an einem Tisch sitzen und so Gemeinschaft haben, miteinander und mit Jesus. So wie Jesus das mit seinen Jüngern getan hat. Und guckt mal, was da für Nasen dabei waren. Ja, sogar ein Judas, Petrus, Jakobus, Johannes, da könnte man über jeden könnte man dann einen Roman schreiben, was das für Typen waren. Aber Jesus hat Gemeinschaft mit ihnen gehabt, aber sie hatten auch Gemeinschaft miteinander gehabt. Und das ist ein geistliches Momentum, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Das spielt zusammen, sonst funktioniert es nicht. Und dann noch ein letzter Punkt. Er rüstet uns aus für den Umgang mit uns oder untereinander und Gott. Er rüstet uns aus. Du sagst jetzt vielleicht, schaffe ich nicht, das geht nicht. Das ist alles so leicht gesagt, aber so schwer umgesetzt. Oder die Frage danach, ja, wie geht das denn jetzt praktisch richtig? Nun, die Umstände werden kommen, du stehst drin und alles. Und deshalb haben wir gesagt, es braucht diese zwei Aspekte. Es braucht dich selbst, es braucht deine Einsicht dazu, zu sagen, jawohl, ich stehe in dieser Schule, das Wissen, ich bin in Christus, er hat ein Ja zu mir. Aber Gott gibt uns auch Hilfsmittel an die Hand. Gott sagt nicht nur die Imperative, jetzt betet unablässig, jetzt freut euch immer, jetzt sagt Dank in allem und du sagst, boah, das erschlägt mich förmlich. Und darum heißt es jetzt in den nächsten Versen, Vers 19, den Geist löscht nicht aus. Da geht es plötzlich um den Heiligen Geist. Diesen Geist brauche ich und dieser Geist wird tatsächlich schnell ausgelöscht, wenn ich diesen Prozess nicht zulasse oder wie es hier im nächsten Vers heißt, wenn ich Weisungen nicht annehme. Weissagung könnte man auch anders definieren als Weisung, als dieses Reinreden, als die Korrektur, als zum Beispiel eine Predigt. Du liest was, du hörst was, du hast einen Eindruck. So redet Gott. Wie will denn Gott anders reden? Gott redet durch seinen Heiligen Geist in deinen Heiligen Geist hinein und dieser Heilige Geist in dir möchte dir zeigen. Es heißt, er ist ein Lehrer, er lehrt uns da rein, er will dir helfen, das umzusetzen. Und jetzt innerlich die Blockade da ist, dass zum Beispiel deine alte Natur sagt, nein, das will ich nicht, das verletzt mich, das will ich nicht an mich rankommen lassen, dann entsteht ein Kampf in dir selbst. Ja? Und es heißt, so wie es hier heißt, der Geist Gottes wird gedämpft. Und du wirst weiter deine Schiene fahren, du wirst weiter dein Ding drehen, du wirst dich nicht verändern. Ich weiß von Leuten, die haben mittlerweile, wir haben ja als Pastoren mittlerweile ein super Verhältnis untereinander, also aufgepasst, ja. Wir kennen uns. Ja. Da gibt es Leute, die reisen von einer Gemeinde zur anderen. Du gehst in eine Gemeinde rein, bist ein halbes Jahr oder ein Jahr da, es entsteht irgendwann ein Knall und die Person verlässt die Gemeinde, geht in die nächste Gemeinde hinein, ist ein halbes Jahr da und es passiert wieder ein Knall und irgendwann denkt man, hey, vielleicht war das doch nicht so verkehrt, was wir da kommuniziert haben mit der Person. Ja? Und deshalb sind wir sensibel, denn Geist löscht nicht aus. Das ist für mich so wichtig, auch als Pastor, mich korrigieren zu lassen. Natürlich ist das wichtig, natürlich sind wir nicht vollkommen, natürlich müssen wir uns auch in Frage stellen lassen in irgendwelchen Prozessen, ganz wichtig. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diesen Heiligen Geist wirken lassen. Und darum ist es wichtig, dass ich mich nach diesem Heiligen Geist ausstrecke. Denn der Heilige Geist will dich erfüllen. Das ist, du musst dir das vorstellen, das ist wie so ein Herd in deinem Leben drin. Jesus kommt in dein Leben und stellt diesen Ofen in dein Leben rein. Ja? Und dieser Ofen, der ist angeheizt, um dein Leben zu wärmen, sozusagen. Ja? Und dieser Ofen braucht Öl. Er braucht immer wieder neue Power. Und ich brauche das für diesen Dienst. Für die Predigt hier, für alles, was ich mache, ich brauche immer wieder die Gegenwart Gottes, ich brauche immer wieder die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist wiederum, das wäre auch wieder eine Predigt für sich, ein Werkzeug des Teufels, könnte man sagen. Wenn dem Teufel das gelingt, dir weiß zu machen, das mit dem Heiligen Geist, das ist, da musst du aufpassen, nicht zu viel davon. Ja? Sonst flippst du dann irgendwie aus. Blödsinn. Gott möchte, deswegen schreibt Paulus, lasst euch erfüllen mit Heiligen Geist. Ich brauche die Kraft seines Geistes. Und dieser Heilige Geist, der hilft mir. Ich könnte sonst kein Pastor sein in einer Gemeinde, wo es um so viele Dinge geht. Versteht ihr? Und das gilt für jeden Einzelnen, das gilt in all unseren Bereichen drin. Der Heilige Geist, der leitet uns, der führt uns, der hilft uns, diese ganzen Punkte, die ganzen Imperative, die wir eben gesehen haben, umzusetzen. Betet unablässig, freut euch alle Zeit, sagt Dank für alles. Und dann auch noch Dinge anzunehmen, die auf mich zukommen. Und das ist alles, das Ganze ist ein Veränderungsprozess, in dem wir drin stehen. Und natürlich ist es wichtig in diesem Allem, prüft aber alles, das Gute behaltet und von aller Art des Bösen haltet euch fern. Wir sind keine Marionetten, wir sind nicht irgendwelche Maschinen und bitte, das möchte ich am Ende dazu sagen, ich nehme mir das hier nicht als Freibrief zu sagen, egal was Leute sagen hier in der Gemeinde, du musst immer folgen. Nein, ich habe die Aufgabe als mündiger Mensch, als Mensch, als Christ, ich habe die Aufgabe, alles zu prüfen. Aber wirklich zu prüfen, ehrlich zu prüfen. Auch wenn Leute auf dich zukommen, die dich irgendwie korrigieren. Es kann ja sein, da steckt eine böse Absicht dahinter. Es kann ja sein, da ist Neid dahinter. Okay, ich prüfe das. Aber ich kann dann auch gelassener damit umgehen, ja, und kann dann vielleicht auch der anderen Person sagen, überprüf du mal dein Motiv, was du da gesagt hast. Und natürlich von aller Art des Bösen, haltet euch fern, das ist Gottes Wunsch. Weil er weiß, dass dieses Böse, was manchmal auch in uns noch drin ist, was irgendwelche Metastasen da noch verbreitet hat, dass dieses Böse weg muss, was uns oft anhaftet. Lass uns das gemeinsam tun, lass uns das gemeinsam umsetzen, lass uns das gemeinsam praktizieren. Da gibt es noch viel zu sagen, aber ich glaube, uns ist bewusst geworden ein Stück weit, hier sind alle beteiligt, hier bist du beteiligt, hier ist dein Bruder, deine Schwester beteiligt, hier sind Menschen in deinem Umfeld beteiligt, hier ist aber ganz stark auch Gott beteiligt und Gott ist der, der es wirkt. Und darum schließen wir mit dieser Hymne, hätte ich bald schon gesagt, die Gott jetzt nochmal über uns alle ausspricht. Und das gilt für dich als Mensch, der Jesus lieb hat. Und wenn du das nicht kennst, wenn du selbst mit diesen ganzen Dingen zurechtkommen musst, weil du das nicht hast, weil du sagst, ich lebe mein Leben, ich habe mein Leben, ich bin mein eigener Herr, mein eigener Boss, dann hast du vielleicht hoffentlich heute Morgen gemerkt, Gott gibt dir die Möglichkeit, dich zu erlösen, dadurch, dass Jesus in dich reinkommt und er will dir an der Seite stehen, weil du das alleine nicht packst. Du hast diesen riesen Berg an Vergangenheit, den du mit rumschleppst, vielleicht auch an Bitterkeit, Dinge, die um dich herum sind, wo Leute dich kritisieren und alles Mögliche. Alleine schaffst du das nicht. Ich hoffe, das ist durchgekommen heute Morgen. Gott hat uns so geschaffen. Es geht mit ihm. Und er will uns verändern, indem wir ihn einladen in unserem Leben. Er uns eine neue Identität gibt und dann geht's vorwärts. Und jetzt lasst uns mal gemeinsam aufstehen und ich möchte diese abschließenden Verse einfach uns zusprechen. Als Ermutigung, als Kraftquelle. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und vollständig möge euer Geist und eure Seele und euer Leib, merkt ihr, das ist ganzheitlich, untadelig, unverletzt könnte man auch sagen, bewahrt werden bis zu der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Sprich, bis ans Ende, bis an dein Lebensende. Und dann heißt es hier, treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Und ich finde das so stark am Ende, Gott, ich finde das so klasse, dass du uns das sagst. Du haust uns nicht einfach nur diese Imperative um die Ohren, sondern du sagst uns, dass du es bist, der uns verändert. Was braucht meine Bereitschaft, unsere Bereitschaft, das zuzulassen? Unsere alte Natur sozusagen dir unterzuordnen und es zuzulassen, dass Veränderung geschieht. Es zuzulassen, dass der Boden aufgerissen wird. Es zuzulassen, dass der Acker urbar gemacht wird. Es zuzulassen, dass wir in einer neuen Identität reifen können. Ich finde das so klasse, Gott, dass du uns nicht einfach auf die Erde geschossen hast und gesagt hast, seht zu, ihr zurechtkommt, ich gebe euch noch ein riesen Buch mit auf den Weg, wo 1000 Gesetze drinstehen, sondern dass du das so gemacht hast, dass du in uns Wohnung bezogen hast, um uns neu zu machen, um uns zu erlösen von unserer alten Natur. Und ich möchte es hier auch bekennen und dir danken, dass du das mit mir persönlich gemacht hast und dass du immer noch dran bist und mich immer wieder neu erlösest und gleichzeitig mich ausrüstest mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Und das möchte ich an dieser Stelle bitten für uns alle. Komm du Heiliger Geist, komm du auf uns, komm du mit deiner Kraft, komm du als Lehrer, komm du als derjenige, der uns neu macht, uns hilft, uns in die Wahrheit einführt. Dass wir ausgerüstet werden, dass wir reifen und wachsen können. Gott, wir brauchen das. Jeder von uns steht irgendwo im Alltag, im Beruf, in der Familie mit 1000 Herausforderungen und wir gestehen ein, wir sind dieser Sache hoffnungslos überfordert und deshalb möchten wir das zulassen, Gott, dass wir hier an diesem Ort, in der Gemeinde, in unserem persönlichen Leben von dir verändert werden, dass wir hören, was du zu sagen hast, Gott, und mach uns offen für das Reden untereinander, dass wir die Dinge prüfen können. Und dann heißt es, Brüder, betet für uns und bitte, ich mache das ganz konkret, betet für eure Leiter, betet für die Leute, die schwere Aufgabe haben, in vielleicht in euer Leben reinzureden. Und dann heißt es, grüßt alle mit heiligem Kuss. Was heißt, hey, lass uns da echt besonnen sein, lass uns da echt dran arbeiten, lass uns die Nähe suchen. Das geht nicht per E-Mail. Ja? Du kannst keinen Kuss verschicken per E-Mail. Das geht nur, wenn du einen leibhaftig vor dir hast. Suchen wir die Nähe zueinander. Suchen wir das Gespräch. Suchen wir die Verbindung miteinander. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen Geschwistern vorgelesen werde. Lasst uns das umsetzen. Lasst uns das praktizieren. Und das Größte überhaupt, das steht hier am Schluss. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Danke Gott, dass ich das einfach hier aussprechen kann, dass deine Gnade da ist, das unverdiente Geschenk und dass du mit uns gehst. In Jesu Namen. Und wir wollen jetzt gemeinsam, vielleicht bleiben wir einfach in dieser Haltung stehen, wir wollen jetzt gemeinsam ins Abendmahl übergehen und wir nehmen das gleich gemeinsam als ganze Gemeinde.